Welttournee, der Reisepodcast.
Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wir sind heute für euch mal wieder unterwegs in eine große Stadt. Und heute geht's weit, weit in den Osten. Und wenn ich sage wir, Christoph, dann sind das du, Christoph Streicher, und ich, Adrian Klee. Ja, wir sind unterwegs für euch als Welttournee, der Reisepodcast, und erzählen von unseren Reisen, die wir immer mit unseren 30 Urlaubstagen rund um die Welt machen. Und um die Klammer zu schließen, jetzt geht's weit nach Osten, habe ich gesagt, Christoph. Es geht heute nach Minsk. Und wir reisen heute das erste Mal nach Weißrussland mit euch.
Und diese Folge ist eine Wunschfolge, denn es ist gerade nicht so ganz einfach, dahin zu kommen. Das wissen wir auch. Wir nehmen die Folge im März 2024 auf. Wir waren vor ein paar Jahren mal da und jemand auf der Tour sprach uns an. Wir haben ja so eine Live-Tour gespielt. Adrian, wirst du dich erinnern? Auch da erzählen wir immer mal so von Orten.
An den Anfang erinnere ich mich überall.
An den erzählen wir von Orten, wo man vielleicht gerade nicht so hinreisen kann. Und dann kam jemand zu uns und sagte, ey, wollt ihr nicht mal was über Minsk machen? Ich will einfach mal ein bisschen träumen, wie es da ist, wie es da war. Und man sagt, klar, gerne. Wir erfüllen ja auch hier im Reisepodcast Wünsche. Deshalb also eine ganz klitzekleine Wunschfolge, würde ich es heute mal nennen, nicht wahr?
Ja, und wir waren 2017 da, also weit, weit vor den ganzen, ja, schwerwiegenden politischen Situationen, die es jetzt natürlich dort gibt, und den Angriffskrieg der Russen und irgendwie auch ein bisschen mit dabei der Weißrussen auf die Ukraine. Von daher natürlich auch ein schweres Thema. Das wollen wir aber gar nicht so in den Vordergrund stellen, jetzt einmal die politische Situation und politische Lage, weil wir waren dort und wie in ganz, ganz vielen anderen Ländern, die vielleicht auch von der Regierungsseite ein bisschen schwierig unterwegs sind, gibt es dort Menschen und Menschen, die dort jeden Tag leben und die es zu erleben gilt. Und so war das bei uns auch damals 2017 im Sommer in Minsk. Und von dieser kleinen Reise, ja, ich würde fast sagen in die alte Sowjetunion, so kam es uns ein bisschen vor Ort vor, wollen wir euch heute mitnehmen. Und Minsk, kann man glaube ich schon mal sagen, ist eine enorm wachsende Stadt. Und ich habe mich da mal ein bisschen schlau gelesen, Christoph. Minsk, Anfang der 40er Jahre, also mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, hatte Minsk 230.000 Einwohner. Heute über 2 Millionen. Also die Stadt ist einfach mal, ja, fast 10-mal so groß wie noch vor 80 Jahren. Und das merkt man in dieser Stadt auch so ein bisschen, dass sie halt wächst und pulsiert. Also ja, das ist an jeder Ecke spürbar.
Ich kann euch ja immer empfehlen, oder wir empfehlen euch ja immer, wenn ihr so Richtung Osten fahrt, ist es immer gut, einen Geschichtsmenschen dabei zu haben, der Ahnung von Geschichte hat. So, das Problem ist, solche Freunde hat nicht jeder, deswegen sind wir auch mit dem Reisepodcast ein bisschen da. Und ich bin ganz froh, dass Adrian heute mal so ein bisschen auch immer bei der Geschichtspunktuell hier reinspringen wird, mich korrigieren wird, etwas zu erzählen wird. Denn ja, du hast gerade schon gesagt, Geschichte aktuell, aber auch schon früher sehr, sehr wechselhaft gewesen, Sowjetunion. Da steckt schon was dahinter, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht verstehen will, ich weiß es nicht, aber immer mal gut, wenn einen von der Seite mal jemand anteckt, hier, guck mal, das war so und so, das war da und da, also da war ich immer sehr dankbar und versuchen wir heute auch im Podcast so ein bisschen für euch mitzubringen. Es soll keine Geschichtsstunde werden, aber so ein paar Geschichtsminuten, hoffe ich mal, hast du noch so auf Lager.
Und ich will hier nicht nur Geschichte machen heute, Christoph, ich mache hier heute auch so ein klein bisschen Erdkunde. Und es ist eine 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär eines Tages mal, ne? Ja. An welchem Fluss liegt Minsk? Und da, weil ich Christoph jetzt nicht bloßstellen will, merkt euch mal die Svilatsch. Oder den Svilatsch, das müsste man nochmal erklären. Da kann man die Nutella-Frage gleich hinten dran hängen, um das einfach mal zu klären. Aber die Svilatsch ist der Fluss durch Minsk und dementsprechend, wenn das mal bei der Millionen-Euro-Frage rankommt und ihr wisst es wegen uns, ja, ladet uns doch mal auf ein Bier ein. Also das Bier würde ich jetzt claimen.
10% sind immer noch, naja gut, ist egal. Sehr, sehr gut, das wüsste ich auch nicht. Also der Fluss ist aber nicht so dominant in der Stadt, also wo viele Städte sich
um den
um Flüsse herumbauen, irgendwelche, ja, Bars oder Restaurants dazu bauen. Das war jetzt in Minsk gar nicht so tatsächlich. Gibt verschiedene Parks. Kommen wir nachher aber in den Sehenswürdigkeiten dazu. Von daher hoffen wir natürlich, dass man da bald wieder hinreisen kann. Ich glaube übrigens, kurz nachdem wir da waren, hat Lonely Planet, die Freunde vom Lonely Planet, haben das mal als Trendreiseziel oder zumindest Weißrussland auch angemerkt. Also es war schon mal so auf einem aufsteigenden Ast und es könnte auch sein, dass der Tourismus da vielleicht und hoffentlich nochmal wieder hinkommt.
Ja, schauen wir uns mal an. Jetzt aber schauen wir uns erstmal an, welche drei Dinge wir beide mitnehmen wollen würden, Christoph. Und ja, das ist in Minsk gar nicht mal so einfach gewesen, fand ich. Ich fange aber direkt mal an, Christoph. Und was ich mir auf jeden Fall in Minsk einpacken würde, für die Tage, an denen die Sonne nicht scheint, kennst du diese orangenen Techno-Sonnenbrillen?
Ja, ja.
Ja, hab ich schon mal gesehen. Die nehmen das Grau so ein bisschen, dieses Betonfarbe so ein bisschen aus dem Stadtbild. So eine Brille würde ich mir tatsächlich, wenn die Sonne weg ist, ist Minsk wirklich, also grautönemäßig, dagegen kann Berlin im Winter nicht mal anstinken, was da an Grautönen vor ist. Also so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Sowjet-Schick, aber ja, Grau und Beton, das ist schon echt vorherrschend. Von daher, ja, so eine orangene Sonnenbrille, die alles so ein bisschen... Wie beim Skifahren, weißt du, dass du die Huckel besser erkennst,
ja,
musst du
ja,
doch
genau.
Wissen mit deiner Knieverletzung. So was jetzt mal gebraucht da.
Bisschen bessere Laune macht tatsächlich. Wir waren im Sommer da tatsächlich, es war glaube ich August rum, also da war alles entspannt, aber sehr, sehr gut. Packen wir ein. Meine zwei ersten Sachen haben ein bisschen was mit der Einreise zu tun. Denn, wie sagt es gerade im Moment, bisschen schwer. Damals und wenn es hoffentlich bald wieder möglich ist, haben die schon mal genauer drauf geguckt, was da so passiert. Als erstes würde ich einpacken. Ein Passfoto von euch. Denn diese Grenze in Weißrussland, beziehungsweise der Flughafen in Minsk, ist oder war eine der wenigen Grenzen, wo man wirklich ein Passfoto hingeben musste. Gibt es inzwischen nur noch ganz, ganz selten. Vieles natürlich online möglich. Ihr kennt das E-Visa und wie sie alle heißen. Aber da tatsächlich, bitte, wir brauchen wirklich ein Passfoto. Das kleben wir hier auf den Zettel mit drauf und erst dann geht's rein. Spart da zumindest mal 5, 6 Euro. Gibt natürlich da Automaten, wo man es machen kann. Aber da kann man hier nochmal den ein oder anderen Euro-Dollar sparen vielleicht.
Sehr gut, Christoph. Also Passfoto eingepackt habe ich mit drin. Was ich auch mit drin habe, ist ein bisschen größer heute. Das muss ich ein bisschen dran machen. Also viele von euch, oder einige von euch, werden sicherlich so eine Yogamatte haben. Ich würde mir selbst aufblasende Luftmatratze mitnehmen, weil ich glaube, ich habe in Minsk auf der härtesten Matratze Europas geschlafen. Also ich sag mal so, auf einem Stück Holz hätte ich gedacht, ist das kuschelig. Das war bretthart und ich hätte mir gewünscht, damals noch so eine kleine Isomatte oder so eine Yogamatte zum Unterlegen dabei gehabt zu haben. Also zu meiner Techno-Brille kommt die Yogamatte. Ich merke gerade, dass ich bald genauso aussehe wie normal Montagmorgens Berlin-Mitte. Aber ja. Ich komme.
Wo auch immer du herkommst oder hingehst.
Da habe ich lange gewohnt, von daher, was soll ich sagen?
Da kommen sie her, da gehen sie hin. Pass auf, zweiter Punkt, ebenfalls Einreise, Versicherungsbescheinigung. Die haben damals sehr darauf geachtet, dass man eine Auslandskrankenversicherung hat, die auch Weißrussland, Belarus abdeckt tatsächlich. Das muss man beweisen. Und man musste sich zumindest damals am Flughafen nochmal eine kleine Extraversicherung kaufen. Auch wenn man das hatte, musste man irgendwo, ging man zu einem anderen Schalter. Links und rechts waren also verschiedene Versicherungsanbieter, nenne ich es jetzt mal, wo man sich dann einen Versicherungsschein kaufen musste. So auch selten gesehen, wie es natürlich jetzt aktuell ist, kann ich nicht sagen. Falls es wieder aufgeht, die Grenze, dann vorher mal checken, genau, die Einreise und zumindest mal vorher der eigenen Krankenversicherung schreiben, ey, habt ihr mal eine Bescheinigung für mich?
Und ich merke hier heute, Christoph, wir haben ja heute echt mal vertauschte Rollen. Du hast die ganzen sinnvollen Sachen, ich habe nur Quatsch.
Ja, sonst
hätte ich hab noch mal Quatsch, hätte ich beinahe gesagt. Also neben der orangenen Sonnenbrille, der Isomatte, packe ich hier noch einen Tanzschuh ein. Auch ein klassischer Christoph eigentlich, denn Party like a White Russian, hat Robbie Williams fast gesungen. Also ich kann euch sagen, so ein Nachtclub in Minsk, das ist schon, das, also da wird selbst so meine norddeutsche Hüfte wird da ein bisschen südamerikanisch. Also getanzt wird da überall und irgendwann kann man sich nicht mehr dem Ganzen letztlich erwehren. Und ich kann an der Stelle schon mal sagen, wenn wir sonst immer erzählen, östlich der Oder beginnt Modern Talking Land, Minsk ist ganz klares Scooterland. Ja, also da könnt ihr euch schon mal auf einen schnellen Hüftschwung einstellen. Darum der Tanzschuh, der das so ein bisschen hüftfreundlich auch wieder abfedert.
Ja. Müssten wir mal gucken, wo Scooter oder Modern Talking Äquator, ob sowas, den müssen wir nochmal irgendwann einzeichnen.
Da trennt sich die Spreu vom Weizen, glaube ich.
Ja, genau. Das, irgendwann ist es dann zu krass. Oder? Ne? Das werden wir mal irgendwann nochmal zeichnen, wenn wir viel, viel Langeweile irgendwo im Nachtzug oder im Flieger haben. Das machen wir jetzt nicht mal. Mein letzter Punkt hat gleich was mit dem nächsten Thema zu tun, nämlich Übernachtung. Denn ich habe so einen Türkeil dabei. Den nimmt man ja normalerweise, um die Türen aufzuhalten, wenn es irgendwo zieht, dass sie nicht zufällt. Im Thema Minsk, und erzähle ich gleich noch ein bisschen, würde ich es lieber, dass sie zugemacht wird, dass keiner reinkommt. Deshalb, wenn das fein für dich ist, würde ich am besten jetzt einfach mal direkt rüberspringen zum Thema Übernachtung. Dann kann ich nämlich diese Keilgeschichte direkt mitnehmen, wenn das okay ist.
Ich geb dir meine Tanzschuhe, mit denen kannst du gut springen. Springen
ja,
Sie.
Ja, deshalb. Denn ihr wisst das ja, wenn ihr irgendwo, ja, ab Polen, nenne ich es mal, in eine osteuropäische Großstadtfahrt, gibt es, klar, Hotels, aber es gibt auch viele, viele, die ihr Apartment über große Seiten wie Booking und Trip, wie sie alle heißen, das Apartment direkt vermieten. Habe ich damals für uns auch gemacht, dachte ich mir, komm, das ist günstig, sieht gut aus, buche ich das mal. Ja, sagen wir mal so, das Thema Gruselbude, würde ich fast sagen, war das dann am Ende. Und es war einfach ja wirklich eine Wohnung voll eingerichtet, verschiedene Zimmer drin, wo ich dachte, ich hätte das für uns alleine gebucht. Wirklich mit Gardinen, noch so richtig in der alten Tapete. Und ich habe zum ersten Mal in unserer Reisegeschichte, zum allerersten Mal, diese Adresse weitergegeben. Ich habe gesagt, hey, wir sind jetzt hier in der So-und-So-Straße. Ich habe die Straße immer noch aufgeschrieben tatsächlich. Wenn wir uns morgen früh nicht melden sollten, irgendwas sein sollte, hier sind wir. Das ist zum ersten und einzigen Mal bis jetzt in unserer langen, langen Reisekarriere, dass ich das gemacht habe. Das war wirklich so richtig so eine sagen, ey, hier fangen uns Horrorfilme gleich an. Also von daher.
Ich mich recht erinnere, hast du sogar deine Blutgruppe zu Hause angegeben. Hier, falls was ist, ich bin hier A-Resus negativ.
Ja.
Bitte.
Naja. Also von daher, vielleicht nicht einfach das erste Ding buchen. Ich habe vorhin mal geguckt, das hieß auch einfach nur New. Also einfach new, du wirst
das Ding das ist einfach das wird nie
new.
Alt.
Das ist ja, wirklich, also einfach,
das heißt, 1960 heißt das new.
Null Bewertungen, new, aber naja gut. Also am Ende haben wir uns überlegt, es war überhaupt nicht schlimm, es war auch total freundlich. Aber
wahrscheinlich hieß es auf Russisch irgendwie, Neff und Neff heißt Hölle oder irgendwie sowas.
Ja, wahrscheinlich so.
Schlafen Sie in der Hölle, 5-Sterne-Hölle, wirklich.
Also von daher, vielleicht einfach mal gucken, wenn ihr euch dann Übernachtungen bucht, wenn es Apartment ist, vielleicht schon mal gucken, ob da vielleicht so 10, 12, 13 Bewertungen schon mal sind. Dass es eben nicht so ein New-Ding ist, irgendwo im Keller da mit so einer Stahltür.
Ha, naja. Gut, die Bewertungen von Booking und Co. sind wirklich manchmal hilfreich bei sowas. Und alles unter 6 Sterne ist meistens, ja, da gibt es eine Geschichte hinterher darüber. Muss man immer gucken, ob man das will. Ja, man muss.
Wir haben auch schon mal einen Schrank vor die Tür gestellt, das weißt du auch
noch. Ja. Wir hatten, aber das war nicht bei Booking, das war hier bei ich habe gehört, da hinten ist noch was frei.de. Ja. das war wirklich, ja. Da erzählen wir euch nochmal, haben wir das nicht in der Rumänien-Folge sogar erzählt? Ich glaube, ich weiß es auch nicht mehr. Naja, da hätten wir beinahe irgendwo in so einer Kammer geschlafen, dann haben wir doch noch ein Zimmer gekriegt. Naja, müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir das erzählt haben. Wenn wir es nicht erzählt haben, vielleicht mal was für die nächste Tour. Reklame. Partner der heutigen Folge ist Fahrrad XXL.
So, langsam steht der Frühling vor der Tür und hier liegen Fahrradhelme, hier liegt eine Fahrradjacke, Fahrradschuhe. Was fehlt, Adrian? Ja, ein Fahrrad. Und wo finden wir das? Klar, bei Fahrrad XXL. Es gibt nämlich 18 riesengroße, wunderschöne Fachmärkte, wo ihr vielleicht euer nächstes Fahrrad oder etwas auch von diesem Zubehör bekommt, tatsächlich für die nächste Fahrradtour.
In der Tat. Und ja, wie es uns auch ergangen ist, niemand ist vom ersten Tag an Fahrradexpertin oder Fahrradexperte. Ihr habt aber jetzt die Möglichkeit, in eine der Filialen von Fahrrad XXL zu gehen und euch wirklich komplett rund ums Fahrrad beraten zu lassen. Und ich kann euch sagen, es ist ein richtiges Erlebnis, in eine der Filialen zu gehen, denn ihr habt dort nicht nur die Möglichkeit, natürlich auch einen Fahrradtest zu fahren, eure Ausstattung euch zusammenzusuchen, euch dabei beraten zu lassen, was ihr braucht, was ihr vielleicht aber auch nicht braucht. Es ist wirklich Erlebnis kaufen und Erlebnis, ja, rund ums Fahrrad. Und ja, Christoph natürlich, und ich kann davon ein Lied singen in den letzten Wochen, wenn mal was kaputt geht am Fahrrad, natürlich auch immer die richtige Anlaufstelle, die Expertinnen und Experten von Fahrrad XXL in den Filialen, um eben mal zum Beispiel auch euer Fahrrad in den dortigen Werkstätten wieder auf Vordermann bringen zu lassen.
Erleben, testen, losfahren, das sind die drei einfachen Schritte. Wenn ihr schon mal online stöbern wollt, gibt es von Fahrrad XXL natürlich auch ein Online-Shop. Auch da habt ihr eine riesen Auswahl an Fahrrädern, seien es irgendwelche urbanen Citybiker, Trekkingräder, Rennräder, Gravelbikes. Alles ist im Angebot bei Fahrrad XXL.
Über 400 Artikel von mehr als 300 Marken findet ihr in den Shops, ob online oder offline. Da ist für jeden und jede was dabei. Und ich kann es nicht hoch genug betonen, das Allerwichtigste ist in diesem, ja, auch großen Fahrradmarkt natürlich die Beratung. Ist es ein Rennrad, ein Gravelbike, ein E-Fahrrad, was auch immer euch interessiert, dort findet ihr die richtigen Expertinnen und Experten. Darum jetzt hin zu Fahrrad XXL.
Und natürlich haben wir ein kleines Gimmick für euch. Mit dem Code WELTTOURNEE, so wie dieser Podcast heißt, gibt es von jetzt an bis zum 1.6. 10 Euro Rabatt ab einem Warenkorbwert von 100 Euro. Schaut also am besten mal im Online-Store vorbei unter fahrrad-xxl.de. Alle Infos dazu gibt es wie immer auch bei uns in den Shownotes.
Das war's mit Reklame. Gut, Christoph, jetzt müssen wir aber erstmal da hinkommen. So, jetzt haben wir schon gehört, das Neff-Apartment oder das New-Apartment ist es nicht. Aber wie kommt man denn dahin in sein zweitneuestes Appartement? Das müssen wir jetzt einmal klären. Und ich schmeiß direkt mal rein, Weißrussland generell rein, kommt man eigentlich nur mit dem Flugzeug, ne? Also die Landgrenze ist annähernd unmöglich. gerade wenn man so einen Stempelpech hat wie du immer an so Landgrenzen, dann ist es meistens schwierig, oder?
Das stimmt. Wir waren im Sommer mal in Masuren, Polen, sehr, sehr weit ostwärts und wir hatten auch schon mal so ein bisschen überlegt, fahren wir nochmal einen weiter, sollen wir es nochmal machen? Aber du wirst dich erinnern, das war auch gar nicht so einfach, da von Masuren nochmal weiterzugehen, beziehungsweise weiterzufahren. Deshalb haben wir es tatsächlich mit dem Flieger gemacht. Und damals ging das auch recht gut, dadurch, dass es so ein bisschen trendete, würde ich mal sagen. Kamen natürlich auch immer mehr Billigfluglinien da, die, wie heißen sie, Wizz Air, die natürlich viel Osteuropa bedient. Konnte man das damals sehr, sehr gut machen. Flughafen liegt ein bisschen draußen. Muss man noch so eine Stunde, dreiviertel Stunde mit so einem alten Bus fahren, aber auch das gehört irgendwie zu der Reise dahin dazu, würde ich sagen.
Und ja, wie gesagt, mit dem Flieger müsst ihr rein, das ist aktuell auch, also zumindest laut Auswärtigem Amt, und die werden es ja wohl wissen, aktuell der einzige Weg dort rein. Ihr dürft 30 Tage drin bleiben. Ich springe ein bisschen rüber schon Richtung Sicherheit und Einreise. 30 Tage visumsfrei, wenn ihr über einen der Airports kommt in Weißrussland. Das geht nicht nur in Minsk, das geht auch in Brest, Witebsk, in Gomel, in Grodno und in Mogiljow. Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, wie man merkte. Und vor Ort, Christoph, natürlich viel S-Bahn fahren. Und da ist mal wieder, ich habe mich ja hier der Geschichte verschrieben ein wenig. Das hat mir mal jemand in Berlin gesagt. Das habe ich ganz, ganz spät erst erfahren. Also in Berlin konnte ich immer nicht Ost und West unterscheiden. Ganz früher konnte man das immer mit den Ampelmännchen machen, bis sie im Westen auch die lustigen Ostampelmännchen aufgestellt haben. Aber wie du es heute noch ein bisschen erkennen kannst, ist überall, wo die Straßenbahn fährt, ist ehemaliger Osten, und überall, wo die U-Bahn fährt, ist eher ehemaliger Westen. Das verschwimmt mittlerweile auch so ein Stückchen an manchen Stellen. Aber Osteuropa ist natürlich dann eher über der Erde, weil das war ein bisschen günstiger zu bauen. Ist ein bisschen nerviger in der Stadt, aber daher auch Minsk, eine große S-Bahn-Stadt.
Muss man natürlich sagen, S-Bahn, klappernde Türen, zerbrochene Fenster, ausgefallene Fahrten. Das ist in Berlin so, in Minsk, klar, ist es ähnlich, aber da wollte man das vielleicht so haben. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön. Macht tatsächlich Spaß, mit dieser klappernden Bahn da einfach zu fahren, schon mal so ein bisschen zu gucken. Du sagtest vorhin, diesen Beton. Auch das gehört dazu, diese Sowjetbauten einfach mal anzuschauen. Und dachte, ey, was ist das hier für ein Brutalismus? Vielleicht falsche Wort, man möge mich entschuldigen.
Nee, das ist schon richtig. Ja. Das will ich schon, das war schon ziemlich so.
Ja, das ist sehr viel Beton, sagen wir mal so.
Naja, gut, muss die Wand 3 Meter dick sein. Besser ja. So, besser ja. Aber das ist ein super Weg, natürlich auch die Stadt ein bisschen mal zu sehen. Und wir finden es halt auch immer wieder ein toller Weg, so ein bisschen in die Kultur reinzuschauen, weil es ist ein, auch wenn man das vielleicht in der Öffentlichkeit macht, aber also ich finde, so S-Bahn fahren ist schon so ein ziemlich kulturprägender, privater Moment, weil die Leute natürlich auf dem Weg nach Hause oder zur Arbeit sind, unterhalten sich. Ja, versteht man jetzt nicht immer alles, aber in der S-Bahn findet halt auch ganz, ganz viel Alltag statt. Und das mal so ein bisschen zu beobachten und gleichzeitig noch aus dem Fenster gucken zu können, sich die Stadt ein bisschen anzuschauen, ist nicht die schlechteste Variante, um sich Minsk ein bisschen anzuschauen, Christoph. Aber
geht ja in Berlin nicht, weil die alle vollgesprüht sind, die Fenster. Siehst du?
Oder wenn man unter der Erde fährt. Ne? Also das ist dann in der U-Bahn. Da kannst du maximal auf der U-Bahn mitfahren, aber das wollen wir auch nicht promoten an der Stelle. Die alten U-Bahn-Surfer.
Ich glaube in Minsk, was war das? Das kostete damals 20 Cent so eine Fahrt. Also wirklich entspannt einsteigen. Bisschen, ja, wahrscheinlich. Also sehr, sehr gut zu machen. Eigenes Auto. Auto mieten würde ich da auch nicht. Macht es nicht. Also wenn ihr nur in Minsk seid, es lohnt sich einfach nicht. Zur Not Taxi. Auch das ist nochmal eine Art und Weise, da rumzukommen.
So, aber auch U-Bahn, S-Bahn und alle weiteren klapprigen Gefährte fahren macht hungrig, Christoph. Und wenn es hungrig wird, ich sag mal so, es ist eines der Länder mit den ganz großen Tellern. Also die Ukraine hatte schon große Teller. Auch Weißrussland ist ein Land der großen Teller. Also hier wird man nicht verhungern, wenn man bestellt.
Zudem sollte man. Man sollte vielleicht dem Fleisch nicht abgeneigt sein. Klar gibt es immer mal wieder irgendwo vegetarische Alternativen, aber es ist wirklich viel, viel Fleisch auf der Karte, viel, viel Kartoffeln, also gut bürgerlich. Jedes bayerische Wirtshaus wäre wahrscheinlich froh über diese Speisekarte, diese Auswahl. Seid ihr schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet, dass es gerade so, ja, in Minsk, Weißrussland, kann das schon mal sein, dass Fleisch auch als Beilage geliefert wird.
Das ist wohl so. Also Beilage und alles, was ein bisschen trieft, ne? Also ich erinnere mich nur so an so Nalistinki, das ist Nalistniki, so heißt es. Das sind so eine Art Pfannkuchen oder eher Kartoffelpuffer. Die haben schon getrieft, ne? Da ist schon einiges drin gewesen. Beziehungsweise, nee, Draniki waren die Kartoffelpuffer. Dann schön mit so ein bisschen Sour Cream dabei und das war richtig lecker. Aber wie gesagt, die sind ordentlich fett gebraten. Also das geht dann halt auch vegetarisch oder vielleicht sogar vegan, je nachdem, in was für Fett die gebraten wurden. Aber Ja, also ich sag mal so, über seine Kalorienversorgung braucht man sich absolut keine Sorgen zu machen, ne? Das ist halt eher so die Frage, ob man vielleicht danach einen Bypass braucht. Aber das sind die großen Sachen. Wenn man nicht zu lang bleibt, geht das aber mal.
Ansonsten, was ihr probieren müsst, Birkensaft. Tatsächlich aus der Birke, dem Baum. Ich weiß immer noch, Adrian hat immer gedacht am Anfang, das ist irgendwie so ein Codewort für Bier, aber nein, Birkensaft gibt es da tatsächlich in jeder Ecke, teilweise auch im Supermarkt abgefüllt. Könnt ihr mal probieren, wie das schmeckt. Habe ich so auch ganz, ganz selten irgendwo im Land wieder gesehen, Birkensaft
ja,
tatsächlich.
Birkensaft, Pierogi, also wirklich, aber auch sowas wie Stroganow. Also es ist jetzt schon, es verschwimmt ziemlich stark mit russischer und ukrainischer Küche natürlich auch und auch mit der baltischen Küche. Viel rote Beete in der Mache. Viel Fisch auch getrockneter Fisch. Das ist natürlich genau das Richtige für Christoph, so ein schöner Stockfisch. Da geht ihm das Herz auf. Ja, ja, von daher, also das ist wirklich in der Sache, also es ist kein schlechtes Essen, ganz und gar nicht, finde ich. Es ist halt ziemlich viel in die gleiche Richtung und es ist wirklich sehr, sehr reichhaltig. Von daher ist vielleicht so der Welttournee-Geheimtipp, teilt euch mal ein Gericht. Also ich glaube, dass man kalorienmäßig entspannt, das ist wie bei so einem englischen Frühstück. Da kann man auch entspannt mit 3 Leuten von essen und hat trotzdem nicht unter 1000 Kalorien zu sich genommen. Ja, jeder nur ein Würstchen und so weiter, das geht alles. Also von daher, aber das ist absolut mal ein Erlebnis wert. Und es gibt ein Butterbrot. Wenn ihr ein Butterbrot bestellt, kriegt ihr ein echtes Butterbrot. Das ist ein germanisiert oder ein Weißrust, das Wort.
Alles vorhanden. Lass uns noch mal ein wenig auf die Sehenswürdigkeiten schauen. Und vielleicht, Minsk jetzt natürlich nicht die Nummer 1 Destination für Städteurlaub. Es ist jetzt also nicht überall irgendwo was Aufregendes zu sehen. Es ist einfach so ein bisschen eine Stadt zum Beobachten, würde ich es mal nennen. Einfach mal schauen, was passiert, wo gehen die Leute hin, was machen sie. Wir sagten eben Brutalismus, klar, diese Betonbauten, diese typischen Sowjetbauten, die gibt's an allen Ecken und Enden. Und gleich ganz vorweg, bevor wir das ein bisschen erzählen, wo wir waren. Montags, wie so oft östlich von Berlin, ist oft Ruhetag. Nur, dass ihr schon mal gewarnt seid. Montag, Ruhetag. Also falls ihr da irgendwie länger das Wochenende machen wollt, denkt da schon mal dran. Nur schon mal gesagt.
In Berlin ist Montag After-Hour-Tag. Das heißt, ja. Da wird nochmal richtig der letzte Tropfen Benzin aus dem Tank geholt. Ja, ja. Ja, das stimmt natürlich. Montag ist Ruhetag, also von daher nehmt euch nichts vor oder macht einen Abreisetag draus. Und wenn Christoph sagt, Brutalismus und viel Beton, das haben wir jetzt ein paar Mal betont, das hat aber auch immer so ein bisschen, ich sag mal, weil, also Minsk hat so ein paar Chamäleon-Ecken und wenn ich von Chamäleon-Ecken rede oder von Chamäleon-Städten, eine typische Chamäleon-Stadt ist Las Vegas zum Beispiel, ne? Also Las Vegas bei Nacht sieht mega faszinierend aus. Bei Tag ist halt wirklich, sieht die Stadt halt aus wie ein Kater. Also nicht wie die Katze, sondern wirklich wie ein Hangover.
Das Ding, ja.
So. Und wenn man das Nationale Kunstmuseum mal sich anschaut, wenn das abends illuminiert ist und alles, sieht das aus so, Mensch, super. Könnt ihr, wenn wir schon die ganze Zeit Berlin-Vergleiche ziehen, weiß auch nicht, wie wir darauf jetzt gekommen sind, aber könnte so der Kulturpalast oder ähnliches sein, sieht super bunt aus. Und tagsüber steht ihr vor, dann denkt ihr, ach du liebes Lieschen, was hätte man noch alles mit dem restlichen Beton bauen können, der hier zusätzlich noch verwandt wurde, ja?
Vor allem, wir waren auch drin tagsüber tatsächlich. Und kennt ihr das aus so einem alten Western da, wenn dieses Gras da so rumweht? Ich glaube, wir waren seit langer Zeit mal wieder die einzigen Gäste, die da waren tatsächlich, waren Kunstwerke drin. Ich glaube sogar alle oder fast alle waren von weißrussischen Künstlerinnen und Künstlern. Kann man so ein bisschen durchlaufen, habt ihr so ein Atrium, so einen großen Innenhof mit so großen Treppen. Also falls es mal regnen sollte und ihr also wirklich, wirklich nichts zu tun habt, dann gebt euch das mal. Eintritt war auch irgendwie ein Euro oder so. Das kann man sehr, sehr gut machen. Einfach mal zu sehen, wie die weißrussische Kunst ist. Das ist ein schwieriges Doppelwort. Weißrussische Kunst.
Oh. Schwieriges Wort. Stell dir mal vor, wir würden das mal so nach 18 Uhr aufnehmen, wenn wir schon 2 Bier getrunken haben. Ja? Das würde schnell verlaufen. Was man aber im Museum auch sagen kann, es war wirklich gediegene Stimmung. Also es ist nicht mega voll, aber man kommt irgendwo, und das war halt auch spannend in Minsk, man kommt an jeder Ecke irgendwie ins Gespräch. Ne? Man musste ein bisschen mit Händen und Füßen reden, aber man wurde auch oft mal angesprochen, mal gefragt, Mensch, wie sieht's denn aus? Und das war schon eine sehr offene Stadt, wenn man so mal an die Kommunikation denkt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben mehr Deutsch gesprochen, also mit Deutsch besser vorangekommen, ja, als mit Englisch fast. Zumindest bei den, ich sag mal, bei der Generation 70er-Jahrgang und älter. Darunter ging es natürlich dann auch mit Englisch mittlerweile ganz gut. Aber ja, also eine Stadt, bei der man auch wirklich viel, viel Austausch hat und auch viel erlebt.
Nochmal ein bisschen Oberflächenversiegelung. Ich will jetzt gar nicht drauf rumreiten, auf diesem ganzen Beton. Aber der Hauptplatz, der Ploschad, Revolutionsplatz da, da geht es dann meistens für euch los. Also einfach mal zu schauen, steht noch so eine Art Obelisk in der Mitte, könnt ihr mal ein bisschen rumschauen. Ich meine, es gab damals auch immer solche kleinen Walking-Tours. Die gingen jetzt nicht jeden Tag. Man musste also genau gucken, wann die losgingen, wie die losgingen. Aber das ist so ein bisschen der Treffpunkt. Wie bei uns in Hannover, wenn man sich da vom Bahnhof unterm Schwanz trifft oder der Statue, trifft man sich an diesem Victory Square in Minsk tatsächlich.
So, Victory Square gibt es und es gibt, wie in Moskau eigentlich auch, gibt es einen Gorki Park.
Ja.
Ja. Es gibt einen Gorki Park, das haben die Scorpions ja schon erfolgreich besungen, nachdem die Mauer
erfunden.
Von David Hasselhoff nieder. Nee, die erste hat David Hasselhoff die Mauer niedergesungen und das war bei der die Vorlage, das war die Flanke für die Scorpions, Wind of Change da reinzumachen. Ne? Das war halt. Da hat man sich noch die ganz großen Superhits zugeschoben.
Ich sag ja, ihr braucht ja wirklich einen Geschichtsfachmann. Das ist immer ein gutes Wasser.
Ja, genau. Das kann man im Nachgang, ist das alles einfach zu erklären. ja. Den Gorki Park gibt's auch. Ja, sollte man gerade im Sommer mal hingehen. Ne? Also es ist halt so ein fast wie so eine Mischung aus Stadtpark und Freizeitpark. Gibt ein Riesenrad, gibt hier und da noch mal eine kleine Ecke, wo man mal Fußball spielen kann und so weiter. Und es ist auch ganz schön was los. Also gerade im Sommer, an so einem schönen Sommertag, da ist ein bisschen auch ja was zu erleben. Man kann Leute treffen und mal so ein bisschen das Freizeitleben angucken. Ja, aber es ist halt sonst auch jetzt relativ unspektakulär. Ne? Also das Riesenrad durchaus mal fahren. Ja, da kann man mal von da auch ein bisschen den Blick über Minsk genießen, sich das alles mal von oben anschauen. Gibt sonst wenig extrem hohe Gebäude, von denen man da mal runtergucken kann. Ne? Von daher, außer ihr klettert von außen mal auf diesen Obelisken drauf, aber das habe ich dann an dem Tag irgendwie auch gelassen. Das wäre jetzt nochmal so ein kleiner Tipp, den Gorki Park da nochmal mitzunehmen. Dann würde ich aber schon sagen, Christoph, dann ist es das von den großen Sehenswürdigkeiten her und wir schließen den Loop mal so ein bisschen in die Richtung, es ist eine Erlebnisstadt, ja, es ist keine wirkliche Sehenswürdigkeitsstadt, sondern man muss sich da schon seine Erlebnisse suchen und was man in Minsk ganz hervorragend machen kann und da werden sich die Erlebnisse auch munter hintereinander rein, das sind Partys und Nightlife, weil da kann man wirklich sagen, da hat Minsk ordentlich zu bieten.
Vor allem hat man das ja immer so ein bisschen mitbekommen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Es tauchten ja auf diesem Partykalender immer mal wieder irgendwelche Großstädte auf. Sei es jetzt Belgrad in Serbien oder ich erinnere mich an Tiflis in Georgien. Es war ja alles immer, das ist hier das neue Berlin, da müsst ihr unbedingt mal hin zum Party machen. Also da auch so ein bisschen, wir sagten es vorhin, Trendreise, Weißrussland. Auch da ging es tatsächlich ein bisschen los und ich kann es leider nicht vergleichen. Eine große Sache der späten Geburt, wie Berlin so früher war tatsächlich. Aber ich könnte mir es vorstellen. Das ist natürlich jetzt nicht belegt, aber so ähnlich könnte es vielleicht damals in Berlin abends abgegangen sein. Aber du bist leider nicht viel älter, du wirst das auch nicht wissen, beziehungsweise auch nur aus Erzählungen
wahrscheinlich. Aber ich glaube wirklich so Babylon-Berlin-Zeiten, ne? So die frühen 20er. So.
Hier wird noch geraucht.
Da musstest du rauchen. Da wurde das Feuerwerk noch in der Disco gezündet, nicht abends davor an Silvester.
Ja.
Da war noch richtig Attacke. Von daher, ja, also Nachtleben ist wirklich super. Sucht da mal ein bisschen nach. Da könnt ihr auch mal bei TripAdvisor und so weiter nachschauen. Die geben euch da gute Hinweise, wo es hingeht. Oder fragt einfach mal, ne? So am Wochenende, da ist schon ordentlich was los. Und wie gesagt, um Robbie Williams nochmal zu zitieren, Party like a white Russian, also fast richtiges Zitat. Aber da ist schon eine andere Art von Feiern mal angesagt. Und nach so einer harten Partynacht, Christoph, können wir vielleicht nochmal rausgehen. Und ich bin ja, wie du richtigerweise sagst, der Geschichts-Ambassador hier in der Veranstaltung. Museum des großen Vaterländischen Krieges. Natürlich die ganze Ecke dort oben, auch im Zweiten Weltkrieg, wahnsinnig, ja, das Wort ist viel zu klein, aber in Mitleidenschaft gezogen. Von daher auch viel dort zu erleben, zu sehen und das auch nochmal aus weißrussischer Perspektive sich so ein bisschen anzuschauen. Schaut da mal vorbei, schaut da mal rein. Da kann man auch eine ganze Menge Zeit verbringen. Ist natürlich ein bisschen bedrückender als irgendwie das Nationale Kunstmuseum. Von daher vielleicht am Morgen nach der Party dann mal so ein bisschen da die Besonnenheit, die einem da innewohnt, nutzen, um sich das Ganze mal anzuschauen und da nochmal, wenn man möchte, so einen kleinen Museumsstopp einzulegen. Ja, und dann, Christoph, würde ich fast sagen, hat man Minsk auch schon quasi in der Tasche, ne?
Ja, auch wenn ihr sagt, ja, Geschichte, Krieg und so weiter, will ich mich nicht angucken. Allein diese Architektur von diesem Museum ist in vielen osteuropäischen Großstädten, ich denke da so ein Almaty, dass dann quasi irgendwelche riesigen Beton- oder Steinfiguren davor stehen, so ein bisschen solche Siegessäulen noch dazu. Ich habe dann noch so eine Glaskuppel, die oben so ein ganz bisschen an den Bundestag erinnert, aber nur ein ganz bisschen. Auch da kann man mal runterschauen. Also es ist jetzt nicht, dass ihr da rein müsst und sagt, hey, Gräueltaten des Krieges will ich mir angucken. Dieses, ja, ich will nicht schon wieder das Wort sagen mit dem Beton, aber diese ganze Design gehört irgendwie auch zu einer Minzkreise tatsächlich dazu. Und von daher kann man das sehr, sehr gut nehmen. Lass den Tag oder den Abend dann vielleicht ausklingen in der neuen Altstadt, nenne ich sie mal, die Troitzker Vorstadt. Denn der alte Stadtkern, ja, der wurde mal platt gemacht, ganz salopp gesagt, wurde wieder ein bisschen aufgebaut tatsächlich. Ist eine Nachbildung, so wie es früher ausgesehen hat. Und da kann man wirklich sich schön ins Café setzen, ins Restaurant setzen und dann vielleicht ein bisschen über die letzten Tage, Stunden, je nachdem, wie lange ihr in Minsk wart, nachdenken und das so zu verarbeiten.
So, und ihr habt es gehört, wie oft Christoph heute Beton gesagt hat. Ich habe mitgezählt, mindestens 12 ja. Mal. Und damit möchte ich mich auch offiziell ein wenig selber entschulden. Ich habe nur Quatschsachen mitgebracht. Also diese orangene Sonnenbrille ist wirklich, wirklich wichtig. Damit könnt ihr nämlich müsst ihr das Wort Beton nicht mehr hören danach. Von daher, das ist doch ein ganz guter Tipp gewesen, Christoph. Mindestens so gut wie dein Passfoto-Tipp. Nee. Und ihr könnt die orangene Sonnenbrille natürlich auch nachts beim Scooter-Konzert anziehen. Von daher, da fallt ihr auch nicht auf. Da seid ihr mitten in der Crowd. Gut, damit, wie gesagt, haben wir Minsk in der Tasche. Und ja, wie gesagt, es ist momentan sicherlich nicht die erste Wahl für eine Reise. Und ich weiß noch nicht, ob ich momentan hinfahren würde, aus verschiedensten politischen Gründen vielleicht auch noch. Aber so als Erlebnis und als Stadt war das wirklich mal was anderes. Und es war ja halt auch nochmal ein ganz besonderes, ja, osteuropäisches Land mit Weißrussland, in dem man dort war. Und ja, vielleicht ist es irgendwann mal wieder ein bisschen einfacher, dort auch guten Gewisses hinzugehen oder hinzufahren. Wir würden es uns sehr wünschen. Und ja, Christoph, verbleiben dann an der Stelle für euch erstmal mit den besten Grüßen in euer restliches Wochenende rein. Wünschen euch einen schönen Samstag, einen morgen schönen Sonntag, dann einen ganz fantastischen Montag. Und das Gute ist ja, mittlerweile habt ihr auch Mittwoch nochmal einen kleinen Gruß aus der Küche von uns. Hört mal rein Mittwoch in die Welttournee Shorts. Da haben wir auch wieder einen kleinen Tipp aus der, ja, Welt der kleinen Reisegadgets für euch. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere nochmal einen Tipp. Wenn ihr noch einen Tipp habt für so ein Reisegadget, schickt uns das mal. Vielleicht kennen wir es noch nicht oder müssen es mal mit aufnehmen. Von daher, wir bauen da auch wieder komplett auf euch und lassen euch jetzt auch ein wunderbares Wochenende haben. Macht's gut, danke fürs Reinhören. Bis dann, ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.